Liebe Gemeinde, was würden Sie sagen, wie war das vergangene Jahr? Eher stark im Plusbereich? Eher im, ich weiß es so? Oder eher im unteren Drittel? Manchmal fragt man sich ja, warum mache ich das eigentlich? Und ich möchte heute Abend mit euch über diese spezielle Frage des Warum mache ich das nachdenken. Jetzt brauche ich zuerst einmal den Text von Manuel, einen Text von der Mutter Teresa. Der Text heißt einfach nur ganz lapidar, tu es trotzdem. Und ich möchte nun, ich hoffe, das klappt, diesen Text mit euch gemeinsam lesen, beziehungsweise ich lese ihn vor und die können lesen ihn einfach. So, ja, den vorderen Bereich, wer es lesen kann. Ihr lest einfach laut mit. Also, Mutter Teresa, dieser Text ist ziemlich berühmt, der hing oder hängt bei denen irgendwo in dem Kloster im Speisesaal. Und der kommt nicht ursprünglich von Mutter Teresa, sondern der stand in einem amerikanischen Handbuch für Sozialarbeiter, aber die hat den umgearbeitet. Und als dieser Text ist er viel, viel, viel berühmter geworden. Und als diesen Text lesen wir den nun. Also, Mutter Teresa sagt: Manche Leute sind unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du freundlich bist, werden Leute dir selbstsüchtige und versteckte Motive vorwerfen. Sei trotzdem freundlich. Wenn du erfolgreich bist, wirst du einige falsche Freunde und einige wahre Feinde gewinnen. Sei trotzdem erfolgreich. Wenn du offen und ehrlich bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die dich betrügen. Sei trotzdem offen und ehrlich. Wenn du froh und heiter bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die neidisch und eifersüchtig sind. Sei trotzdem fröhlich. Was du in Jahren aufbaust, könnte jemand in einer Nacht zerstören, baue trotzdem. Das, was du heute Gutes tust, mögen die Leute morgen schon vergessen haben, tue trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, und wenn es auch nie genug ist, gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Nur bis hier erst einmal. Bitte wieder ausblenden. Wir brauchen ihn nachher nochmal, den Schluss. Liebe Gemeinde, die große Frage ist doch, warum? Warum trotzdem? Was bringt das? Ich zähle euch jetzt mal die ganzen negativen Reaktionen auf. Auf das Gute. Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Stimmt schon irgendwie, gell? Dann kommt, wenn du Gutes tust, werfen sie dir versteckte, selbstsüchtige Motive vor. Falsche Freunde bekommst du fürs Gute, echte Feinde. Sie werden dich vielleicht betrügen für deine Offenheit. Sie werden neidisch sein, eifersüchtig. Es kann sein, in einer einzigen Nacht geht alles kaputt. Und wenn du Gutes tust, wie schnell wird das vergessen? Und es wird im Übrigen nie genug sein. Wer Gutes tut, weiß das. Und die große Frage am Schluss ist, wieso dann eigentlich Gutes tun? Warum? Was bringt es? Babenhausen habe ich die Frage in die kleine Runde reingestellt, da war es etwas einfacher, aber ich frage euch jetzt trotzdem. Warum soll ich Gutes und was ist der Profit? Traut sich jemand eine Antwort zu? Okay, das sind schon relativ steile Motive. Was bringt es mir?
Mir geht's gut.
Bitte?
Mir geht's dann auch gut. Erntet, was man sät.
Also ich sag's nochmal ins Mikro. Mir geht's dann auch gut. Man erntet, was man sät. Stimmt das? Okay. Nun, ich glaube, ihr habt recht. Zu mir hat mal jemand gesagt, das Gute, das du tust, trägt den Lohn in sich selber. Das wäre zunächst eine ganz innerweltliche Begründung. Oder, wir haben es gerade schon gehört, Gutes tun tut gut. Ihr wisst es alle, wenn ihr Bergtour macht und ihr habt selber Angst und da ist jemand dabei, der hat noch mehr Angst. Mut machen macht Mut. Gutes tun tut gut. Das stimmt tatsächlich. Hass macht hässlich. Auch das stimmt. Aber gut tun macht gut. Tut gut macht gut. Allerdings findet es manchmal seine Grenze. Wenn du nämlich für das Gute Böses erntest. Ich habe im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, die ich so natürlich aus Büchern kenne oder aus der Bibel natürlich, aber die ich so noch nie erlebt habe, dass gerade Gutes, was man selbstlos tut und dann auch nur mit Erfolg, bringt einem möglicherweise Hass ein. Ich dachte früher immer, gehasst wirst du für Böses. Aber Jesus sagt, nein, nein, die Welt hasst euch für das Wort Gottes. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn das Gute mir keinen Lohn, sondern Schaden bringt? Und jetzt versteht ihr, also ich möchte diese innerweltliche Begründung übrigens nie einfach klein machen. Ich glaube, viele sind dumm. Und viele Menschen sind wirklich strohdumm. Weil sie denken, aha, wenn ich jetzt so was Böses tue, das macht nichts, das sieht keiner. Aber das Böse hat immer einen Zerstörungskeim in sich. Das heißt, alles, was ich Böses tue, kriege ich irgendwann in irgendeiner Form zurück. Und das Gute, was ich tue, hat auch in dieser Welt bereits immer eine positive Auswirkung. Vielleicht nicht unmittelbar, aber langfristig. Das ist ein ganz innerweltliches Gesetz. Was der Mensch sät, wir haben es gehört, wird er ernten. Das funktioniert. Manchmal muss man ein paar Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte warten, es funktioniert. Aber das allein reicht noch nicht. Es gibt noch eine völlig andere Dimension, die man heute leider sehr gerne vergisst. Die in der Kultur in Deutschland fast verloren ist. Und das ist eine Dimension, mit der Jesus in jeder Sekunde gerechnet hat. Und das ist die Dimension Ewigkeit. Wie hat man versucht, den Jesus ganz menschlich darzustellen? Und dabei verliert man den ganzen Jesus. Dieser Mensch war immer in Verbindung mit Ewigkeit. Und was immer der gemacht hat, hat er in Perspektive Ewigkeit gemacht. Drum haben diese Wörter ja so eine ungeheure Durchschlagskraft. Und Jesus hat diese Perspektive gesehen und Jesaja, und aus dessen Buch lese ich ein paar Sätze vor, hatte das auch. Für Jesaja war die Perspektive Ewigkeit der Faktor geworden, seit er als junger Priester im Tempel diese umwerfende Erscheinung Gottes hatte. Er sah Gott und die Engel mit 6 Flügeln, man sieht sie hier dargestellt. Und ihn hat dieses namenlose Entsetzen erfasst, was alle Menschen erfasst, die dem heiligen Gott gegenüberstehen. Der Gott ist ja viel gefährlicher, als man so denkt. Alle, die mit dem lebendigen Gott in Berührung kommen, fast ein namenloses Entsetzen. Weh mir, ich vergehe. Weg von mir, ich bin ein Sünder, sagt Petrus. Und Jesaja hatte diese Perspektive. Und er sagt hier in dem Abschnitt, der für heute Abend vorgesehen ist, im 51. Kapitel, das sind eher unbekannte Sätze. Er sagt, ich lese nur einen Teil davon vor. Hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Das sind krasse Bilder. Der Himmel wird wie ein Rauch vergehen. Ihr kennt es vielleicht, so Zeitlupenbilder aus dem Fernsehen, wenn so Wolken plötzlich, so verschnellerte Bilder, wenn die Wolken einfach verschwinden. Und dass sich der Himmel, unsere Atmosphäre wie ein Rauch einfach auflöst und die Erde wie ein Kleid auseinanderfällt. Das ist ein verrücktes, krasses Bild und die Menschen sterben dahin wie die Mücken. Furchtbar. Was ist das? Was meint er da? Ist es die Vision des letzten Tages vielleicht, des jüngsten Tages, die Götterdämmerung? Ich weiß es nicht. Aber es ist die Perspektive Ewigkeit. Vor Gott sind 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und wie eine Nachtwache, sagt der Psalm. Das bedeutet, vor Gott läuft es alles, was für uns unendliche Ewigkeiten sind. Ganz schnell. Es ist ganz anders. Und diese Frage ist doch, wenn Himmel und Erde vergehen, was bleibt eigentlich? Was wird von eurem Leben, von dem, was ihr dieses Jahr getan habt, dem Guten oder Schlechten, was wird davon eigentlich bestehen bleiben? Was hinterlasst ihr, was Himmel und Erde überdauert? Das ist doch eine, ja, für viele von uns ist es keine Frage mehr, weil man lebt nur von jetzt bis gleich. Aber wenn einem Gott das Herz angestupst hat, wenn einem diese Ewigkeit einmal zumindest blinzelnd aufgegangen ist und man plötzlich einmal begriffen hat, ich stehe ja vor einer Ewigkeit mit meiner kleinen Zeit, ja, was kann ich darüber retten? Was wird bestehen? Wird überhaupt irgendwas bestehen? Falls Gott euch das Herz schon mal angestupst hat, diese Frage ist unglaublich wichtig. Nun, was bleibt eigentlich? Ich will hier aus der Heiligen Schrift antworten. Er sagt also, der Himmel vergeht wie Rauch, die Erde zerfällt wie ein Kleid, die Menschen sterben wie Mücken. Aber mein Heil bleibt ewiglich. Das bedeutet, meine Rettung ist unumkehrbar. Oder wie die Kanzlerin sagen würde, alternativlos. Da gibt es kein Zurück. Das bedeutet, ein Volk, was Gott aus Ägypten geholt hat, schickt er nicht wieder zurück. Und ein Mensch, in den Jesus den Glauben eingepflanzt hat, den verwirft er nicht wieder. Eine Frau, die sich Gott ausgeliefert hat, Jesus, die gesagt hat, du mein Herr, die schickt er nie mehr weg. Eine Maria Magdalena, die sich an ihm festklammern will, zu der sagt er nicht, du, geh nochmal in eine weitere, wiederhol die Klasse. Du bist noch nicht reif. Mein Heil, heißt es hier, bleibt ewig. Und wenn er meint ewig, dann meint er ewig. Und da möchte ich all den angstgeplagten Gläubigen sagen, der Mensch, dem, der sich ihm anvertraut hat, dem vertraut sich Christus auch an. Er sagt im Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Oder, wir haben es gerade von der Birgit vorgelesen gehört, Paulus sagt, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, der auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mein Heil bleibt ewiglich. Und die angstgeplagten Seelen, die zweifelnden Seelen, ich will es euch einfach sagen, lasst den Zweifel hier zurück in diesem alten Jahr. Jesus ist für euch. Jesus rettet ganz. Und ein zweites, was bleibt noch? Meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Das ist der zweite Punkt. Meine Tzedaka, meine Gerechtigkeit. Und in diesem Wort ist alles drin, was bei Gott irgendwie recht ist. Wir im Deutschen haben ja nur ein Wort dafür, Gerechtigkeit, gerecht. Im Jüdischen gibt es, glaube ich, vier Begriffe dafür. So wichtig ist Gott das Recht. Gott kümmert sich um das Recht des Armen. Er schützt das Recht des Bedrängten. Er kümmert sich um die Waise, um die Witwe. Er kümmert sich um jedes Lebewesen, dem Unrecht passiert. Gott ist so ein ungeheurer Liebhaber des Guten. Er liebt das Recht und er hasst das Unrecht. Und interessanterweise wird nicht das Unrecht ewig bleiben, sondern das Recht. Es wird bleiben. Und hier sind wir bei dem Zweiten also. Was tue ich, wenn die Leute egoistisch sind, unvernünftig, mir Gutes mit Bösem vergelten, wenn Undank der Weltlohn ist und zum Undank kriegst du auch noch eins drauf, wenn sie dir schaden statt nützen, was tue ich dann, wenn mir das Gute schadet? Ihr wisst ja, wenn du dich neben jemand stellst, auf den sie Steine werfen, dann kann es gut sein, dass dich auch ein Stein trifft. Wenn du dich zu einem gesellst, den sie anspucken, musst du dich nicht wundern, wenn du Spucke abkriegst. Was tue ich also in dem Fall? Und das Gute tun. Die Rücksicht, die du hast auf einen Kollegen, umgedreht wird gegen dich. Oh. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Und die lautet, Blick auf die Ewigkeit. Seine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen, heißt es. Die Gerechtigkeit wird bleiben. Was heißt es konkret? Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jesus sagt, dass es einen Unterschied macht, ob ich Gutes tue oder nicht. Ich kann mir durch meine guten Taten den Himmel nicht erkaufen, den kann ich mir nur schenken lassen. Und trotzdem sind die Jünger und Jüngerinnen Jesu Agenten Gottes, die Gutes tun sollen in der Welt. Und all ihr angstgeplagten Seelen, ich glaube, wenn uns etwas anklagt, innen drin, in der Seele oder vor Gott, dann sind es vielleicht gar nicht so sehr die kleinen Fehler, die wir machen. Diese, was weiß ich, vergessenen Geburtstagsgrüße oder die kleinen Alltagsprobleme, wo man was versäumt. Ich glaube, es ist eher das nicht getane Gute, was uns anklagt. Jakobus sagt einmal, wer Gutes tun kann und tut's nicht, dem ist Sünde. Und ich möchte euch mit diesem Gedanken ins neue Jahr schicken. Habt keine Angst um euer Seelenheil. Eure Reaktion ist, vertrau Christus, dass er bezahlt hat. Und das sage ich dir, wenn der sagt, ich zahle für alle, dann gilt es für alle. Und es gilt für jeden, der das in Anspruch nimmt. Da reicht ein kleines, Herr, erbarme dich. Und du bist dabei. Aber du bist damit nicht raus. Und das will ich all den Gläubigen unter euch sagen. Ihr seid zum Guten berufen. Die Gerechtigkeit Gottes soll durch euch in diese Welt hineinleuchten. Ihr sollt ein Stolperstein werden für die Leute, die so schnell einmal das Recht vom Tisch wischen. Ihr sollt Gottes Agenten sein. Und falls du am Ende immer noch fragst, warum, dann möchte ich, dass wir jetzt nochmal den letzten Satz einblenden. Den hat die Mutter Teresa diesem ursprünglichen Text von dem Amerikaner nämlich hinzugefügt. Und an diesem Nagel hängt alles. Wir lesen nochmal den vorletzten, gib der Welt das Beste, und dann lesen wir den Schlusssatz. Gib der Welt das Beste, was du hast, und wenn es auch nie genug ist, gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Siehst du, in der Endsumme ist alles zwischen dir und Gott. Es ging eigentlich auch nicht um die und sie. Siehst du, in der Endsumme ist alles zwischen dir und Gott. Es ging eigentlich auch nie um dich und sie. Wenn sie dir danken, dann freu dich. Und wenn sie dir nicht danken, dann freu dich auch. Denn es wird nicht vergessen. Wenn sie dich auf Händen tragen, lass dich einen Moment lang tragen. Wenn sie dich runterwerfen, mach dir keine Sorgen. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Es geht immer nur um dich und ihn in der Endsumme. Amen.